Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Eine Welt, ein Internet, von wegen. Das 14. Internet Governance Forum Berlin. Die Bugs der 1990er Jahre sind noch unter uns. Wir berichten von der DeepSec-Hacker-Konferenz in Wien. Blockchain, die Datenschutzgrundverordnung und das schwere Vergessen. Ein Interview mit der IT-Rechtsanwältin Olga Stepanova. Und das digitale Logbuch. Atmen Sie aus.
In Berlin ging gestern das Internet Governance Forum zu Ende. Governance, nicht Government. Government wäre ja die Regierung. Governance hat keine deutsche Entsprechung und bedeutet sinngemäß Steuerungssystem für politisch-gesellschaftliche Strukturen. In diesem Fall die Wirkung des Internets auf die Gesellschaft und zurück. Wie man Schaden abhalten und über die Tagespolitik hinaus größer denken kann. Chefs von Google, der Internetregulierungsbehörde ICANN und auch der Erfinder des World Wide Web ließen es sich nicht nehmen, nach Berlin zu kommen, wo Wolfgang Nölke auch war.
Drinnen virtuell und digital und draußen vor der Tür analog. Vor dem Eingang zur Jahrestagung des Internet Governance Forums erlebten Besucherinnen und Besucher hautnah analoge Zugangskontrollen. Zum ersten Mal fand die Jahrestagung der Internet-Selbstverwaltung in Deutschland statt. Und wer hinein wollte, brauchte Zeit für sonst nur an Flughäfen übliche Einlassprozeduren. Drinnen dann das Versprechen ans Auditorium, die künftige digitale Welt sei bald wirklich sicher und die Zeit falscher Nachrichten sowie der Zensoren dann vorbei. Windsurf, Vizepräsident von Google.
Eine Möglichkeit, Zensur zu verhindern, besteht darin, den Menschen zu erlauben, privat zu kommunizieren. Da kann die Kryptographie ein Teil der Lösung des Problems sein.
Das Netz der Zukunft, das in Berlin zur Debatte stand, ist dezentral aufgebaut und von Quantencomputern gesteuert, deren starke Verschlüsselung niemandem gestatten soll, sich als sogenannter Man in the Middle einzuklinken und Inhalte unerlaubt mitzulesen. Tim Berners-Lee, der Entwickler des WWW und Mitbegründer der World Wide Web Foundation.
We will encrypt everything. So if I communicate with you, then
wir werden alles verschlüsseln. I hope nobody will be able to read what I say to you. Ich glaube, dass die Durchsetzung und die Jagd nach Kriminellen mit der Durchsuchung der Netzwerke erreicht wird und nicht durch die Reaktion auf die Nachrichten.
Staatliche Zensoren müssen draußen bleiben, so sicher sei die künftige Kommunikation. Dies gelte aber auch für Strafverfolger, die dann nicht mehr in der Lage wären, Verantwortliche und Verursacher sogenannter Cyberangriffe aufzuspüren. Dies sollte aber möglich sein, meint der österreichische Netzaktivist Thomas Lohninger. Weltweit unterschiedliche Auffassungen, wer denn als Terrorist klassifiziert werden müsse, erschweren bereits den Spagat zwischen Schutz vor Totalüberwachung und notwendiger Forensik. Unzureichend auf sprachliche Redewendungen trainierte künstliche Intelligenz ebenfalls. Nur gegen die Analyse von Metadaten besteht kein Schutz.
Wir haben heute, das hat Edward Snowden auch belegt, ein Internet, das als globale Überwachungs- und Kontrollmaschinerie auch gegen uns verwendet wird. Und deswegen ist Europa so stark gefordert, weil nur wenn wir wertebasiert eine Netzpolitik machen, die von den Grundrechten ausgeht und den Werten der Aufklärung, haben wir eine Chance, die Utopie, die das Internet mal war, auch noch in die Zukunft zu retten. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wachen wir wirklich in etwas auf, das weitaus schlimmer ist als 1984.
Dies überzeugt Christian Mier, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, nicht. Er empfiehlt eine altbewährte Methode der Kommunikation.
Ich glaube, eine hundertprozentige sichere Kommunikation gibt es nur ohne Telefon und im Wald. Die gibt es technisch nicht. Das hat sich nicht verändert heute im Vergleich zu 100 Jahren. Im gleichen Maße wie Verschlüsselung besser wird, indem Verschlüsselung effektiver wird, versuchen Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt auch entweder Verschlüsselung zu knacken oder sie indirekt zu umgehen. Insofern, ja, Quantenkommunikation kann in Teilen vielleicht Verschlüsselung erhöhen, Verschlüsselung verbessern, aber die sicherste Quantenkommunikation kann durch jeden Trojaner ausgehebelt werden, indem trotzdem dann alles mitgeschnitten wird. Insofern ist Quellenschutz etwas, das das viel früher beginnt.
Ginge es nach Kriterien sogenannter künstlicher Intelligenz, wäre das IGF längst wegrationalisiert. Für KI ist es unlogisch, wenn sich Regierende und NGOs jährlich in dieser einzigartigen Form gegenseitiger Augenhöhe ihre gemeinsame Entscheidungshoheit bestätigen über ein Konstrukt, so der Präsident des ICANN, Göran Marby, das sich als äußerst robust erweist.
Wir sprechen von einem 50 Jahre alten Design. Und es ist immer noch das gleiche Design, das in sehr kurzer Zeit von 3,5 Milliarden Menschen benutzt wird. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass wir wirklich sicher sein müssen, zu garantieren, wie wichtig das für uns ist. Sonst werden wir nicht das gleiche Internet haben.
Wolfgang Nölke berichtete vom 14. Internet Governance Forum, das diesmal in Berlin stattfand. Einige Nummern kleiner, meine Damen und Herren, ist die alljährliche Wiener Hacker-Konferenz DeepSec mit SEC hinten. Und auch sie fand diese Woche statt. Marianne Unterlugauer war für uns da.
An die 230 Gäste kamen zur Konferenz DeepSec, die hier in Wien bereits zum 13. Mal stattfand. Das Publikum war diesmal ein anderes. Wegen Thanksgiving blieben die US-Amerikaner fern. Gekommen ist dafür eine Gruppe von etwa 50 Studierenden aus dem Nahen Osten, um zu lernen, wie sie selbst sagten. Was sie lernten, war etwas über den Alltag von Sicherheitsexperten. Der ist weit weniger cool, als das Wort Hacker vermuten ließe. IT-Sicherheit hat viel mit Geschichte zu tun, mit Legacy Systems, also alten Systemen, die seit langem in Betrieb sind und der Wiederholung von alten Fehlern. Denn manche Bugs verschwinden nicht.
Ja, also die Fantasie und der Lösungswille ist ja da. Bloß ob der dann immer in die richtige Richtung geht, sprich wir machen das System inhärent sicherer oder wir frickeln da jetzt noch irgendwie den 17. Patch außen ran, damit das System halbwegs läuft, ist natürlich eben das Problem, das wir haben.
Stefan Schumacher leitet das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung. Er sprach auf der DeepSec über Motivation. Wie kann man Mitarbeiter in einem Unternehmen davon überzeugen, nicht nur ein Sicherheitsbewusstsein zu haben, sondern es auch im Alltag anzuwenden? Panik und Angst, so seine Aussage, helfe dabei gar nichts. Ofir Habas und ihr Kollege Daniel Goldberg arbeiten am Research Lab der Firma Guardicore, ein israelisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sicherheitssystemen für Cloud-Anwendungen und Datencenter spezialisiert hat. Als sie im Mai dem Anbieter der Kryptowährung Turtle mitteilten, dass deren Mining-Server gehackt worden waren, reagierten die Betreiber nicht panisch, sondern eher genervt, erzählt Ofir Habas.
They're kind of apathetic, I think. They see crypto mining campaigns happening all the time and they're like, oh, another one. Okay, what can we do?
Die Daten von 50.000 Idioten wurden erbeutet. Und jetzt beschuldigen sie uns. Das ist deren Zitat. Und ich kann es ihnen gar nicht übel nehmen. Sie betreiben diese Kryptowährung, aus welchem Grund auch immer. Und jemand nutzte das aus, weil das bei Kryptoanwendungen sehr leicht ist.
Die Angriffe auf Mining-Server nehmen zu. Sie haben eine gute Internetanbindung, sind leistungsstark und damit ein begehrtes Ziel für die Übernahme. Der Vorfall fiel den beiden Forschern im Frühjahr 2019 auf. Ihr Sensornetzwerk wurde dreimal angegriffen und die Angriffe ließen sich auf ein und dieselbe IP-Adresse zurückverfolgen. Die Angreifer machten sich immer dieselben Schwachstellen im System zunutze. Sie verwendeten gefälschte Verschlüsselungszertifikate und hatten immer dieselben Ziele: die dahinterliegenden Datenbankserver und die Administrationsoberfläche.
So it was a brute force process to compromise these machines throughout all the campaign.
Brute force, rohe Gewalt, ist noch immer ein beliebtes und manchmal auch probates Mittel, um in fremde Systeme einzudringen. René Pfeiffer, Mitbegründer der Konferenz DeepSec.
Brute force ist immer noch dasselbe. Der Terminus ist, ich probiere einfach alles durch, was ich weiß, automatisiert in möglichst kurzer Zeit.
Die Methode ist alt, das Wissen darüber auch. Der Unterschied im 21. Jahrhundert liegt vielleicht darin, dass heute Empfehlungen wie das Einspielen aktueller Security-Updates oder regelmäßige Passwortänderungen komplexer umzusetzen sind, als man es erwarten würde. Aber trotzdem sind es noch immer die altbekannten Empfehlungen, die in der IT-Sicherheit die beste Wirkung erzielen. Das wurde auf der DeepSec 2019 immer und immer wieder wiederholt.
Marianne Unterlugauer war das von der Datensicherheitskonferenz DeepSec in Wien.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Auf der Industriemesse und Konferenz Tech Week Anfang des Monats hörte ich mir einen Vortrag einer jungen Rechtsanwältin an, der von zwei scheinbar unzusammenhängenden Dingen handelte, der Datenschutzgrundverordnung und der Blockchain-Technologie. Das eine ist ein weitgehend für gut befundenes Gesetzeswerk der Europäischen Union und Blockchain, deutsch sinngemäß Kette von Blöcken, ist eine Form der hochverschlüsselten Datenverarbeitung. Der Vortrag von Olga Stepanova leuchtete mir so ein, dass ich sie um ein ausführliches Interview dazu bat. Wir trafen uns letzte Woche in Köln und ich bat die Anwältin, zunächst einmal drei Kernbegriffe zu klären. Hash, Blockchain und Bitcoin.
Ja gut, fangen wir an. Erstens Hash. Hash ist etwas, was das Ergebnis einer bestimmten Verschlüsselung ist. Das ist eine gewisse Verschlüsselungsart. Und am Ende kommt beispielsweise beim Hashing mit 256 Bit raus, dass wir eine Zeichenfolge von 256 Zahlen haben. Blockchain. Es ist eine Abfolge von sogenannten Blöcken, in denen Hashes drin sind. Und wenn ein Block voll ist, also voll mit gewisser Information, dann wird ein weiterer Block drangehangen. Und es ist nicht möglich, den früheren Block zu ändern, ohne die darauf folgenden Blöcke unwirksam zu machen. Bitcoin ist einfach nur ein Anwendungsbereich der Blockchain. Ja? Bitcoin ist eine Kryptowährung. Die Blockchain-Technologie kann aber viel, viel mehr als nur Kryptowährung.
Jetzt hätte ich gerne eine Anwendung von Blockchain in Ihrem Arbeitsfeld.
Eine der Anwendungen für Blockchain wäre es zum Beispiel, Urheberrechte revisionssicher, wenn man es so sagen kann, zu schützen. Das Problem in Deutschland ist so ein bisschen, dass sich die Unternehmen vielleicht ein wenig zieren, Blockchain-Anwendungen zu ihrem digitalen Bestand zu zählen. Vielleicht noch eine andere Anwendung, die auf jeden Fall aus Deutschland kommt. Und zwar, ich will jetzt hier keine Namen nennen, ein großer Konzern im Bereich Digitalwesen und ein großer Transportkonzern haben auf Blockchain-Basis ein Supply-Chain-Management-System gebastelt.
Was ist das?
Das ist die Möglichkeit, nachvollziehen zu können, wann welche Güter von A nach B und von dann von B nach C transportiert worden sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Ladung, einen Container, der aus Hongkong verschifft werden soll in den Hamburger Hafen. Durch bestimmte Sensoren wird auf eine Blockchain permanent die Information gemeldet, von welchem Schiff auf welches Schiff dieser Container verladen worden ist, dass man dann revisionssicher nachweisen könnte, A, wo ist dieser Container zuletzt gewesen? Ja, wir wissen ja, dass ziemlich viele Container verloren gehen, wie auch immer. Und B, dass man beispielsweise auch so extra Daten erheben könnte. Bestes Beispiel, im Container befindet sich etwas, was nur mit einer bestimmten Temperatur verschifft werden darf. Und da könnte man revisionssicher nachweisen, wenn ein gewisser Sensor da ist, dass diese Temperatur durchgehend bestanden hat auf der Reise von Hongkong in den Hamburger Hafen.
Jetzt Datenschutzgrundverordnung und Blockchain. Datenschutzgrundverordnung geht ja von den Menschen aus. Also wie hängt beides zusammen?
Na gut, es ist ja auch möglich, personenbezogene Daten auf einer Blockchain abzulegen. Und insofern kann man sich da die Frage stellen, wie das auf eine datenschutzkonforme Art und Weise möglich ist. Wir haben einmal die Datenschutzgrundverordnung, die uns konkret vorgibt, wie man mit personenbezogenen Daten umzugehen hat. Und wir haben diese neuartige Technologie, die der Gesetzgeber in dem Zeitpunkt, wo er an der Datenschutzgrundverordnung geschrieben hat, überhaupt nicht im Blick hatte. Also ich denke, es gibt vielerorts Möglichkeiten, insbesondere auch im Bereich von Behörden, Blockchain-Technologien zu nutzen. Ein bestes Beispiel, was wir halt immer wieder sehen, ist Estland, wo der Einsatz von sehr vielen digitalen Technologien möglich ist, insbesondere auch Blockchain-Technologien. Es gibt gewisse Punkte, die eine Blockchain einfach sicherer machen könnte. Beispielsweise könnte ich, wenn ich meine Blockchain im Bereich der Behördentätigkeit, der Staatstätigkeit derart programmiere, dass sie immer mal wieder aufschreibt, wer eigentlich Zugriff auf meine Daten hatte, würde das zum Beispiel ein Mehr an Sicherheit bedeuten für die betroffene Person, also diejenige, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und wir müssen in unserer Gesellschaft. Wir müssen vor allen Dingen im 21. Jahrhundert dazu kommen, dass wir nicht nur auf Papier vertrauen dürfen, insbesondere weil wir auch sehr viele technische Möglichkeiten haben, dieses Papier auch zu fälschen. Wir müssen einfach sehr aktiv sein in diesem Bereich, um auch kompetitiv zu bleiben in Deutschland durch den Einsatz neuerer Technologien, weil auch Blockchain und auch andere digitale Themen sehr stark unsere Wirtschaft tangieren oder tangieren können, beziehungsweise zu einem Problem werden, wenn wir nicht Schritt halten mit dem, was vielleicht auch schon in anderen Ländern betrieben wird.
Ihr Vortrag auf der Tech Week hat den Titel gehabt, quasi die Verträglichkeit von Blockchain mit der Datenschutzgrundverordnung. Also personenbezogene Daten, das ist sehr wünschenswert, das haben Sie auch als Beispiel genannt. Ist jemand interessiert sich, ob der Geschäftspartner volljährig ist oder nicht? Und da liest er normalerweise mit klassischen Datenbankverfahren halt zum Beispiel seine Personalausweisdaten aus oder Krankenkassendaten oder lässt sich eine Karte zeigen, wo diese Informationen drauf sind, aber noch viel mehr, blaue Augen oder was auch immer. Und mit der Blockchain kann man sehr dediziert rausziehen, der ist über 18, der kann auch 63 sein oder unter 18. Und man kann außerdem noch nachvollziehen, dieses Faktum wurde mal ausgelesen. Das ist ja auch nachhaltig festgelegt. Warum lesen jetzt eigentlich 5 Leute hintereinander auch nochmal das aus? Ist alles nachvollziehbar, ist ja eigentlich ganz toll. Aber das Problem ist das Recht auf Vergessen.
Ja, dieses Problem ist natürlich tatsächlich ein Problem. Im konkreten Beispiel, wenn ich herausfinden möchte, ob mein Vertragspartner volljährig ist oder nicht, könnte ich mit sogenannten Zero-Knowledge-Proofs arbeiten. Das heißt, ich spiele einfach eine Anfrage an die Blockchain rein und als Antwort bekomme ich ein Ja oder Nein zurück. Ja ist volljährig, Nein ist nicht volljährig. Ohne das ich, wie Sie schon sagten, herausbekomme, ob die Person gerade 18 geworden ist oder eben auch vielleicht 63 Jahre alt ist. Dem Recht auf Vergessenwerden muss man in konkreten Blockchain-Szenarien gerecht werden. Es ist nicht die Frage des Obs, es ist die Frage des Wie mache ich eine Blockchain datenschutzkonform. Und vielleicht ist es einfacher oder plastisch sichtbarer an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt irgendwie, haben ein Zeugnis bekommen, sind Absolvent einer Hochschule und Ihre personenbezogenen Daten sind in diesem Zeugnis drin. Dieses Zeugnis wird gehasht, also auf eine bestimmte Art und Weise verschlüsselt, auf eine Blockchain geladen. So weit, so gut. Ja, das heißt, erstmal sind die Daten soweit verschlüsselt, man kommt da erstmal nicht dran. Neben dieser Blockchain gibt es noch eine sogenannte Off-Chain-Datenbank, sprich eine Datenbank, die eben daneben ist und ganz normal gelöscht oder verändert werden kann.
Daneben heißt jetzt?
Daneben heißt, die ist nicht auf der Blockchain vorhanden, sondern in einem ganz normalen PC ohne die Blockchain an sich. Und das ist die Verbindung. Das heißt, diese Daten, die auf dieser nebengelagerten Datenbank liegen, die können dann einen Rückschluss darauf geben auf den Hash, also dieses verschlüsselte Datum, was auf der Blockchain liegt. Und in dem Moment, wo ich diese Daten aus der Nebendatenbank löschen würde, wäre es mir nicht mehr möglich zu verstehen, zu erkennen und den Rückschluss zu ziehen, was auf der Blockchain abgelegt ist. Und unter gewissen Umständen wird das dann als ein anonymes Datum betrachtet, sodass wir nicht mehr im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung sind. Also nochmal zurückkommen zu unserem Beispiel. Da ist jetzt mein Hochschulzeugnis abgelegt. Mein Arbeitgeber, bei dem ich mich bewerbe, also mein vielleicht künftiger Arbeitgeber, möchte Einsicht haben, ob ich dann wirklich das Zeugnis mit der Note von dem und dem Universität erhalten habe. Der bekommt von mir eine Zertifikatsdatei, spielt eine Art Doppelpass mit der Blockchain und die Blockchain liefert mir diesem Arbeitgeber dann ein Ja oder Nein. Jawohl, hat dieser Datensatz ist bei uns abgelegt, was bedeutet, das Zeugnis, was ich dem potenziellen Arbeitgeber vorgelegt habe, ist korrekt oder eben auch nicht. Und sobald man die Daten, die neben der Blockchain liegen, löschen würde, hätten wir keine Möglichkeit mehr, auf diese personenbezogenen Daten auf der Blockchain, die gehasht sind, zuzugreifen. Und was besonders gut ist an der Sache, dass Anfang des Monats die spanische Aufsichtsbehörde zusammen mit der Europäischen Union ein Papier rausgebracht hat, die diesen Ansatz, den ich gerade dargestellt habe, befürwortet. Insbesondere sagt sie, dass es in dieser Konstellation möglich ist, personenbezogene Daten zu anonymisieren, sprich, wenn man die Daten von der Datenbank, die neben der Blockchain ist, löscht und eine Reidentifizierung nicht mehr möglich ist, dann sind diese Daten anonym und raus aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung.
Klingt trotzdem ein bisschen wie ein Flickenteppich. Also die reine Lösung ist eine Blockchain.
Ja, die reine Lösung ist halt, dass der Gesetzgeber vorher vielleicht bedacht hätte, dass wir auch nicht nur in einer komplett zentralen Welt leben, sondern auch dezentrale Technologien möglich sind. Wenn Sie die Datenschutzgrundverordnung sich anschauen, dann werden Sie sehen, es läuft immer darauf hinaus, dass es einen zentralen Intermediär gibt, der eigentlich über alles waltet. Ja, es gibt die verantwortliche Stelle, also beispielsweise ein Unternehmen, was für die Datenverarbeitung zuständig ist. Es gibt irgendwie einen Auftragsverarbeiter, also so einen externen Dienstleister, der vielleicht noch Daten im Auftrag dieses Unternehmens verarbeitet. Der Betroffene, also die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, kann sich immer an eine Stelle wenden. Das ist dann dieses Unternehmen beispielsweise. Sie sehen also klar, dass der Gesetzgeber dieses Szenario der Blockchain vollständig außer Acht gelassen hat. Man darf sich natürlich die Frage stellen, warum. Ja, die Blockchain-Technologie ist relativ neu und wurde auch, sage ich jetzt mal, berühmt erst vielleicht 2013, 2014. Und das war schon der Zeitpunkt, wo man schon tief in der Datenschutzgrundverordnung drin gesteckt hat. Oder
Bitcoin gibt es länger.
Bitcoin gibt es seit 2008. Dieser ganze Hype kam letztlich erst ab 2016, 2017, als die Bitcoin-Kurse hoch waren und die Leute sich das erste Mal überhaupt mit der Blockchain-Technologie beschäftigt haben. Das war aber schon der Zeitpunkt, wo die Datenschutzgrundverordnung längst verabschiedet worden ist.
Sie hörten ein Interview mit der in einer Frankfurter Kanzlei arbeitenden Datenschutzexpertin namens Olga Stepanova zum Thema Datenschutzgrundverordnung und Blockchain. Selbstverständlich können Sie das Gespräch wie die ganze Sendung in Kürze online nachhören.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28867.
Willkommen bei Ihrer ganz persönlichen Meditation. Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein. Halten Sie einen Moment den Atem an und hören Sie auf Ihren Herzschlag. Halten Sie Ihre Augen geschlossen und atmen Sie tief aus. Gewiss denken Sie gerade daran, wie dumm es war, das seltsame Word-Dokument Ihrer Tante zu öffnen. Jetzt wissen Sie, dass das eine Falle war. Es ist zu spät, um noch irgendwelchen Schaden abzuwenden. Atmen Sie wieder tief ein und halten Sie kurz die Luft an. Da passt man einmal nicht auf und schon ist der Schlamassel passiert. Atmen Sie tief aus und denken Sie an einen ruhigen, sicheren Ort. Denken Sie etwa an einen Banksafe, wo jetzt ein Backup liegen könnte, mit all Ihren Daten. Lösen Sie sich von dieser Illusion und atmen Sie wieder tief aus. Der Trojaner hat alle Ihre wichtigen Daten verschlüsselt. Mit einem stillen Lächeln verabschieden Sie sich von Ihrer Steuererklärung. Fast wäre sie fertig geworden. Atmen Sie wieder tief ein und hören Sie auf das Puchern hinter Ihren Schläfen. Es gibt kein Backup. Auf der Platte liegt nur noch Datensalat. Für den Rest dieser Meditation überweisen Sie jetzt bitte 0,05 Bitcoin an DE 1230523.
Digitales Logbuch. Name Himmelein Gerald. File closed.
Da würde ich sagen, das ist blöd gelaufen, dieses die Meditation war absolut notwendig. Jetzt das Info-Update mit Michael Stang.
Hacker des Berliner IT-Sicherheitsunternehmens SR Labs haben eigenen Angaben zufolge gravierende Schwachstellen im Handynetz entdeckt. Bei einem Experiment konnten sie heimlich Nachrichten mitlesen und Telefonate abhören. Die Angriffe erfolgten über das RCS-Netz, das in Deutschland von Vodafone und der Telekom angeboten wird und als Nachfolger der klassischen SMS gehandelt wird. Die Schwachstellen liegen demnach darin, wie Mobilfunkunternehmen den Standard Rich Communication Services in ihr Netz integrieren.
Richter stärken das Recht auf Vergessen im Internet.
Das Bundesverfassungsgericht hat das sogenannte Recht auf Vergessen im Internet auch bei schweren Straftaten gestärkt. Das Gericht gab der Beschwerde eines Mannes statt, der im Jahr 1982 wegen Mordes verurteilt wurde. Dieser hatte sich gegen die vollständige Nennung seines Namens in Artikeln eines Magazins gewandt, die immer noch im Internet abrufbar sind. Die Richter betonten, dass bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit insbesondere der zeitliche Abstand zu einer Tat beachtet werden müsse. Online-Pressearchive können demnach verpflichtet werden, Schutzvorkehrungen gegen die zeitlich unbegrenzte Verbreitung personenbezogener Berichte durch Internetsuchmaschinen zu treffen.
Viele Online-Dienste sind nicht datenschutzkonform.
Das geht aus einer Studie hervor, die ein Forschungsteam der Universität Göttingen im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz durchgeführt hat. Die Wissenschaftler hatten untersucht, wie 35 große Online-Dienste die Datenschutzgrundverordnung DSGVO umsetzen. Zu den untersuchten Portalen zählten unter anderem Amazon, Google, WhatsApp, Zalando und Otto. Ernüchternd sei, dass nicht ansatzweise alle Dienste die DSGVO umgesetzt hätten und dies schon gar nicht vollständig, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Demnach gibt es vor allem bei sozialen Netzwerken und Messengern weiter eklatante Mängel. Nachlässig sei häufig der Umgang mit personalisierten Daten. 33 Dienste hatten Social-Media-Plugins in ihre Webseiten eingebunden, teilweise wurden Nutzer darüber überhaupt nicht informiert. Bei anderen Diensten fehlte der Hinweis auf die entsprechende Datenverarbeitung.
Das 4G-Netz weist weiter große Lücken auf.
Die Netzbetreiber in Deutschland mussten sich mit dem Erwerb der Mobilfunkfrequenzen für LTE verpflichten, bis Ende 2019 eine lückenlose Versorgung sicherzustellen. Auf vielen ICE-Strecken sowie an Bundesautobahnen werden diese Ziele offenbar nicht erreicht werden können. Das geht aus Messungen der Bundesnetzagentur in Bayern von diesem Sommer hervor. Die Deutsche Telekom versorgt demnach 90% der ICE-Strecken mit 4G, Vodafone 84% und Telefonica nur 74%.
China verbietet mit KI hergestellte Fake News.
Gestern hat die Cyberspace Administration of China neue Vorschriften erlassen, die die Herstellung und Verbreitung digital erstellter Falschnachrichten verbietet. Die Regelungen der Behörde treten ab dem 1. Januar 2020 in Kraft. Dann ist Online-Video- und Audioanbietern in China die Veröffentlichung von gezielten Falschinformationen untersagt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz oder Virtual Reality geschaffen wurden. Hauptaugenmerk sind sogenannte Deepfakes, bei denen Videos manipuliert werden und dort Personen täuschend echt etwas tun oder sagen, was diese in Wahrheit nie getan oder gesagt haben.
Und schließlich, bei Apple gehört die Krim zu Russland.
Auf Druck der russischen Behörden weist der US-Technologiekonzern Apple die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim bei der Nutzung verschiedener Dienste in Russland als russisch aus. In der Routenplanung und in der Wetter-App von Apple-Geräten erscheinen beispielsweise die Städte Simferopol und Sewastopol mit dem Zusatz Krim, Russland.
Sternzeit, 30. November. Der Sternenhimmel im Dezember. Vor uns liegen die dunkelsten Wochen des Jahres. Am 22. Dezember erreicht die Sonne ihre tiefste Stellung am Himmel. Auf der Nordhalbkugel ist dies der kürzeste Tag. Auf der geografischen Breite von Mainz steht die Sonne dann nur 8 Stunden über dem Horizont. An der dänischen Grenze ist der Tag sogar nur 7¼ Stunden lang. Zu Beginn der langen Winternächte zeigt sich zunächst die Venus tief am südwestlichen Dämmerungshimmel. Vom 9. bis 12. Dezember zieht sie unterhalb von Saturn entlang. Ein Fernglas hilft, um den Ringplaneten zu erspähen, der einige Tage später hinter der Sonne verschwindet. Wenn es gegen 18 Uhr dunkel geworden ist, prangt am Südwesthimmel noch das mächtige Sommerdreieck. Atair, der Stern an der unteren Spitze, versinkt erst gegen 20 Uhr unter dem Horizont. Im Süden dominiert das Herbstviereck des Pegasus. Am rechten Rand dieser markanten Figur leuchtet der Stern 51 Pegasi, bei dem zwei Schweizer Astronomen Mitte der 90er Jahre einen Planeten entdeckt haben. Dafür erhalten sie in 10 Tagen den Physik-Nobelpreis. Nach 22 Uhr funkeln dann Orion und die übrigen Wintersternbilder im Südosten. Im Laufe der Nacht wandern sie über den Südhimmel und machen bis zum Beginn der Morgendämmerung den Frühlingsfiguren Löwe, Jungfrau und Bootes Platz. Der wohl schönste Himmelsanblick des Monats bietet sich am 28. und 29. Dezember. Dann zieht abends die hauchdünne Mondsichel an der Venus vorbei.
Das war Computer und Kommunikation, eine Sendung der Redaktion Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Streitkultur. Thema: Ist nachhaltiger Konsum möglich? Wie man sich darüber streiten kann. Bin gespannt. Am Mikrofon war Maximilian Schönherr.